gekommen ist, ist dein Evangelium, das du verkündigt hast durch die Propheten in den Schriften. Das ist dein Evangelium, das du verkündigt hast in deinem Sohn und bis heute durch den Geist verkündigst, durch die Predigt, mittels deines Wortes. Dieses Evangelium ist Kraft. Das verheißt uns dein Wort, das schreit Paulus und ich glaube daran, es ist Gottes Kraft. Und ich flehe um deine Kraft, die auch heute in der Verkündigung wirksam werden soll. Jesus, ich bitte dich, Herr, kannst du es wirken, Herr, dass es zu Kraft wird, dass es wirklich nichts Theoretisches wird, dass es genau uns vor das bewahrt, was das Wort uns sagt, dass der heute Gottesdienst und die Abendmahlsfeier und das, was wir begehen, was wir tun, Herr, dass es Evangelium ist und keine Religion, nichts etwas Traditionelles, was wir immer wieder und immer wieder einfach tun, um uns gut zu fühlen, um uns richtig zu fühlen. Nein, Herr, dass es zu Kraft wird, zum Glauben wird. Ich flehe dich an. Kannst du Gnade schenken? Gnade im Reden, aber genauso Gnade im Hören. Wie sehr sind wir darauf angewiesen. Und du willst, dass wir das erbeten, und das tue ich jetzt vor dir, vor dem Thron deiner Gnade, bitte ich dich, Herr, schenke das heute, dass das dein Wort lebendig wird. Danke, dass du treu bist und dass ich im Glauben festhalten kann, Herr, dass du gerne gibst, wenn wir dich bitten. Danke dafür. Amen. Liebe Geschwister, ich habe mich auf diesen Sonntag gefreut. Mein Herz ist voll dafür und voll davon und mit das zu teilen, was ich selbst empfangen durfte. Ich habe mich gefreut auf das Abendmahl und dachte ich, ob ich das wieder sage, aber ich sage es trotzdem. Ich freue mich darüber wirklich, weil es wieder ein Monat weniger ist, bis der Herr wiederkommt. Ich halte das immer mir vor Augen und ich glaube, dass eine Gemeinde, die diese Vorfreude und die Naherkunftserwartung an das Kommen unseres Jesus Christus nicht mehr hat, ist sie entweder lau oder sie ist tot geworden. So, das macht uns aus. Wir warten, bis der Herr wiederkommt. Und mit jedem Abendmahl, das wir feiern, können wir eins abhaken, sagt eins weniger, bis er wiederkommt. Und in diesem Bewusstsein, dass Jesus bald wiederkommt und wir ihn bald in seiner Herrlichkeit sehen dürfen, wollen wir dieses Abendmahl feiern, es bezeugen, uns darauf freuen. Um das aber in würdiger Weise zu tun und in wirklichem glaubenden und hoffenden Herzen, ist es gut, auch das Herz wieder auf unseren Herrn Jesus Christus auszurichten. Und dazu ist die Predigt gut, dazu ist das Wort Gottes gut, das uns in diese Herrlichkeit hineinführt. Und wie gesagt, es ist am einfachsten, das in den Evangelien zu tun, weil wir da direkt zu Christus geführt werden, sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung. Und wir befinden uns gerade im Markus-Evangelium und dieser Abschnitt zeigt uns, was Jesus auf sich nahm, um das zu tun, was uns zur Erlösung, zum Evangelium wurde. Und von daher freue ich mich, mit euch jetzt diesen Text zu betrachten und ich hoffe, auch in uns diese Haltung, die gute Haltung zu bekommen, um würdig das Abendmahl zu nehmen. Weil die Verse, die sechs Verse sehr, sehr reich sind und meine Gefahr oder der Fehler immer ist, zu große Einleitung zu machen und dann am Ende keine Zeit zu haben, habe ich mir vorgenommen, heute nicht zu lange euch wieder hinzuführen in den Text, sondern mich auf zwei Abschnitte begrenzen, die uns da hineinnehmen. Jesus als der erwiesene Sohn Gottes, den Markus uns ja vorgestellt hat, im ersten Kapitel bestätigt ihn durch Zeichen und Wunder. Neben dem Wachstum an dem Glauben und an der Nachfolgschaft wächst genauso auch der Hass und die Feindschaft ihm gegenüber. Und das wird deutlich durch das, was er lehrt und durch das, was er tut und über den Anspruch, den er erhebt, wer er ist. Die Feindschaft wächst und nimmt auch immer zu. Und wenn wir in Kapitel 3, in Vers 6 da hineinschauen, dann sehen wir schon hier ziemlich am Anfang von Markus Evangelium, ziemlich am Anfang ist die Bereitschaft so hoch, Jesus schon zu töten. Ziemlich früh in seinem Dienst wuchs die Feindschaft so sehr und die Bereitschaft mündet in diesem Komplott und in dem Beschluss, Jesus zu töten. So früh ging das schon los. Der Grund dafür ist, ist unter anderem in Kapitel 2, Verse 18 bis 20, liegt er in der Unvereinbarkeit des Evangeliums mit irgendeiner anderen Religion, mit irgendeiner anderen Tradition. Da, wo das Evangelium hineinkommt, mit der Botschaft und mit der Kraft, zersprengt es die Traditionen und zersprengt es die Religionen und das erzeugt Feindschaft. Das Evangelium ist nicht vereinbar mit den Dingen, die die Menschen aus dem Wort Gottes machen. Das Evangelium ist nicht vereinbar mit Traditionen, die die Menschen für Glauben und für Gerechtigkeit halten. Es zersprengt. Das Evangelium ist von einer ganz anderen Art, von ganz anderen Wesen. Es ist Gottes Kraft. Das sind die Verse 18 bis 22 in Kapitel 2, die Unvereinbarkeit des Evangeliums. Das haben wir uns miteinander schon angeschaut. Und dann folgt darauf die Demonstration, warum es so oder an welchem Punkt es vor allem unvereinbar ist. Und das ist die Sabbatfrage, das ist die Spitze und das Kernstück des jüdischen Glaubens, der jüdischen Religion, was die Gerechtigkeit bedeutet, das ist der Höhepunkt der Feier der Selbstgerechtigkeit, das ist der Sabbat. Und ich habe diesen Abschnitt für mich so überschrieben, das Evangelium ist nicht nur unvereinbar mit anderen Religionen, es ist hier auch die Unkenntnis des Evangeliums, das in einer Religion mündet. Da, wo das Evangelium nicht verstanden wird, wo die gute Botschaft vom Wort Gottes nicht verstanden wird, endet das in einer Religion, endet das in Traditionen. In einer Religion, in einer Tradition der Selbstgerechtigkeit, der Selbsterlösung. In einer Religion, in der es darum geht, mehr nach außen zu sein, als inwendig zu sein. Mehr Schein als Sein. Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, das ist der Text, den wir heute anschauen, habe ich überschrieben mit der Überschrift »Die Feinde des Evangeliums«. Also nicht nur die Unvereinbarkeit des Evangeliums, auch nicht nur die Unwissenheit des Evangeliums. Heute soll es um die Feinde des Evangeliums gehen. Die Verse 1 bis 6. Liebe Geschwister, da, wo das Evangelium auf Religion trifft, entsteht ein Kampf. Bricht ein regelrechter Kampf aus. In erster Linie ist es ein geistlicher Kampf. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es ist ein Kampf gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Beherrscher der Finsternis. Es ist eigentlich der Kampf gegen Teufel und seine Dämonen. Paulus spricht darüber, dass dieser geistliche Kampf existiert. Da, wo das Evangelium hineinkommt, da, wo das Evangelium verkündigt, gepredigt und erlebt wird, da beginnt ein geistlicher Kampf. Dessen bin ich mir mehr bewusst denn je. Und wir sind und leben in diesem geistlichen Kampf. Und wenn wir das nicht begreifen, wenn wir das nicht einordnen, wird es schwierig. Diese Realität müssen wir uns bewusst sein und wissen, wie wir damit umgehen, wie wir darin leben. Es ist kein Kampf gegen Menschen. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Kampf gegen den Teufel selbst. Es ist ein Kampf gegen seine Dämonen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ich denke schon. Wisst ihr, wer am meisten Jesus gehasst hat, wer zuerst Jesus verleugnet hat, wer zuerst gegen ihn gekämpft hat und dann auch später gegen seine Jünger und seine Diener? Liebe Geschwister, es war nicht die Welt in dem Sinne. Es waren diejenigen, die gedacht haben und vielleicht davon überzeugt waren, dass sie an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs geglaubt haben. Die ersten Feinde des Evangeliums waren die behaupteten, an die Heilige Schrift zu glauben. Die behaupteten, es gibt nur einen Gott. Die ersten Feinde des Evangeliums, die Christus abgelehnt haben, meinten Gott einen Gefallen damit zu tun, indem sie ihn verfolgten, indem sie auf ihn auflauerten und indem sie ihn töten wollten. Sie dachten, sie machen es für Gott, für den einen Schöpfergott, für den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Liebe Geschwister, es waren nicht die Römer, die Angriffe zuerst gefahren haben gegen unseren Herrn. Es waren nicht die Heiden, die sich gegen ihn aufgelehnt haben. Es waren nicht die Sünder, die ihn gehasst haben und töten wollten. Es waren nicht die Zöllner, es waren nicht die Hurer. Wisst ihr was? Sie haben ihn alle gesucht. Sie haben ihn alle geliebt. Sie sind zu ihm hingegangen. Sie suchten seine Gemeinschaften und sie liebten seine Gemeinschaft. Sie haben ihn nicht zuerst befolgt. Es waren die religiösen Führer des Judentums. Es waren Männer, die behaupteten, die Bibel zu kennen und für sie zu kämpfen. Sie behaupteten, Gott zu kennen und für ihn zu kämpfen. Die waren es, die dann später die Heiden in der Zuspitzung in den der Römer, die sie instrumentalisiert haben, sie haben sie letztendlich gebraucht, um Jesus zu töten. Sie haben vorgegeben, Freunde des Reiches Gottes, Freunde des Cäsars zu sein, des Kaisers zu sein. Sie haben vorgegeben, Jesus sei eine Gefahr für das Römische Reich und für den Kaiser. Er gibt sich als König aus. Pilatus, das kannst du nicht zulassen. Aber das wahre Motiv war ein ganz anderes. Es waren die religiösen Führer, die die Heiden dazu aufgebracht haben, sich gegen Jesus aufzustellen und ihn letztendlich zu töten. Die Motive waren aber ganz andere. Eine Frage an uns. Warum wollten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, warum wollte die religiöse Führung Israels, warum wollten sie Jesus töten? Was war so hassenswürdig? Was war so für sie zum Feind geworden, dass sie sagt, er muss weg? Was war für sie so gotteslästerlich? Waren das die Wunder? Waren es die Wunder, die er getan hat? War es, dass er die Kranken gesund gemacht hat, die Lahme gehend, die Blinde sehend, die Hungrigen satt, die Dursten zu trinken gegeben? Mit Sicherheit nicht. Es waren nicht die Wunder, die dazu sie gebracht haben, ihn so zu hassen. Was hat in ihnen so ein Hass ausgelöst, dass sie bereit waren, einen Ratschluss zu ziehen, dass sie bereit waren, einen Plan zu schmieden, ihn zu töten, wie in Vers 6 in unserem Abschnitt gezeigt. Was brachte sie dazu? Es war nicht seine Wunder und es war nicht das Gute, das er da getan hat. Es war nicht sein Arrangement für die Schwachen. Es war seine Lehre und sein Anspruch seiner Person. Es war etwas, was sie von ihrer Selbstsüchtigkeit, ihrer Selbstgerechtigkeit und Heuchelei überführte. Sie hassten das, was er gesagt hatte und was er war. Sie hassten nämlich, dass er gesagt hatte, eure Gerechtigkeit reicht nicht aus. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als der Schriftgelehrten der Pharisäer, kommt in das Reich Gottes hinein. Das heißt, diese Gerechtigkeit reicht nicht aus. Sie hassten es, dass er gesagt hat, man kann das ewige Leben, das Reich Gottes bei Gott nicht verdienen. Das hassten sie. Sie hassten es, dass er gesagt hat, ihr seid von Grund auf verdorben. Das hassten sie. Sie hassten, dass er gesagt hat, ihr könnt durch das Halten des Gesetzes nicht gerecht werden. Das hassten sie. Wenn er ihnen jegliche Möglichkeit der eigenen Werke, der eigenen Frömmigkeit, der eigenen Kraft abgesprochen hat, und sagt, ihr seid unfähig, ihr seid verdorben und in Sünden verloren, das hassten sie. Sie hassten ihn, weil er das Licht in die Welt gekommen ist, um die Werke der Menschen zu offenzulegen. Sie hassten ihn, weil er ihnen ihre Schwachheit vor Augen gemalt hat, weil er ihre Heuchelei vor Augen gemalt hat, ihre Scheinheiligkeit vor Augen gemalt hat. So tun, als ob sie gottesgerecht seien, aber es nicht sind. In dem Moment, wo er gesagt hat, ihr seid nicht das, was ihr behauptet, haben sie ihn gehasst. Sie haben Jesus nicht getötet für Gutes tun, sie haben ihn getötet, weil er ihre Religiosität aufgedeckt hat, ihre falsche Selbstgerechtigkeit aufgedeckt hat. Sind sie zu den Feinden des Evangeliums geworden? Liebe Freunde, sind sie zum Feinden? Sie waren stolz auf das, was sie geleistet haben. Immerhin haben sie eine Menge Dinge aufgestellt, um am Sabbat gerecht dazustehen. Immerhin haben sie eine Menge auf sich genommen zu tun, damit sie nach außen zumindest wie Gerechte aussahen. Sie waren stolz auf das, was sie geleistet haben. Sie waren stolz darauf, was sie an jedem Sabbat leisten, was sie tun oder nicht tun, meistens was sie nicht tun. Darauf waren sie stolz. Und als Jesus kam und ihnen das wegnahm, als er diesen Stolz ihnen offenlegte und ihre Hässlichkeit aufzeigt, hassten sie ihn dafür. und wollten ihn töten. Lieber Freund, je stolzer der Mensch in seine eigenen Leistungen und auf seine Eigenleistung ist, umso resistenter ist er für das Evangelium, umso unfähiger ist das Evangelium zu erkennen und anzunehmen. Je stolzer der Mensch auf sich selbst ist, umso verhärteter ist gegenüber dem Evangelium. Je mehr er auf seine Leistungen bedacht ist, umso unfähiger ist er darauf, das zu erkennen, was eigentlich das Evangelium ist. Geistlicher Stolz ist der Feind des Evangeliums. Geistlicher Stolz ist der Feind des Evangeliums. Das ist der Feind des Evangeliums. Hochmut. Ich bete so sehr und ich hoffe so sehr, dass wenn wir gleich anschauen, was hier in Jerusalem, bei den Juden, was da geschah, dass wir verstehen, was heute uns das Wort Gottes, heute für uns, für dich und für mich persönlich zu sagen hat. Wo das Wort Gottes uns vor einem geistlichen Hochmut überführt und von einer Selbstgerechtigkeit, die uns unmöglich macht, die Herrlichkeit des Evangeliums zu erkennen, an sich ihr zu erfreuen und Gott dafür zu danken, zu verherrlichen. Die Religion und die Gerechtigkeit, die die schriftgelehrten Pharisäer zur Schau trugen, Jesus bezeichnet sie als getünchte Gräber. Ich bin mir sicher, ihr kennt diese Stellen. Darf ich euch nur ganz kurz, wir sind schon in Markus 3, das ist nur, damit ihr wirklich den Inhalt spürt, der da so herausfordernd ist. In Matthäus Kapitel 23 gibt es eine sehr ernste Rede von Jesus. Ein Wehruf gegenüber den schriftgelehrten Pharisäern. Wenn man das am Stück mal liest, dann wird man verstehen, warum sie ihn gehasst haben, warum sie ihn töten wollten. Ich möchte jetzt nicht komplett diesen Abschnitt lesen, ich will euch Kapitel 23 vielleicht erstmal nur Vers 4 und 5 lesen. Sie binden, das ist die Rede von den schriftgelehrten Pharisäern, die sich auf den Mosesstuhl setzen, das heißt, sie sagen, wir erklären euch, wie man die Schrift versteht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen zu sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Quasten groß. Alles, was sie tun, ist, um von den Menschen gesehen zu werden. Das ist die Hauptmotivation. Das ist das Wesen der Religion, der Selbstgerechtigkeit. Hier geht es nicht darum, dass Gott sieht, wer ich bin und was ich tue. Hier geht es darum, dass Menschen sehen, wer ich bin und was ich tue. Das ist Religion. Und damit, aber weil Menschen können ja ins Herz nicht sehen, richtig? Also müssen Menschen es sehen. Also müssen wir alles tun, ganz praktisch, damit die Menschen sagen, boah, das ist aber ein gerechter Mensch. Und so ist das ganze Bemühen nach Äußerlichkeiten, nach Regeln und Normen, denn an denen sieht man, wie fromm man ist. Je mehr Regeln, umso mehr kann man beweisen, dass man gut ist. Also noch mehr Regeln und noch mehr Regeln und Zusatzregeln, Extra-Regeln, Spezialregeln. Je mehr Regeln, umso mehr kann ich beweisen, ich bin gerecht. Er sagt, das hat nur eine Motivation, von den Menschen geehrt zu werden. Nicht vor Gott geehrt zu werden, von den Menschen geehrt zu werden. Das ist sehr, sehr wichtig gleich für unseren Abschnitt, für die Frage, die Jesus in unserem Abschnitt stellt. Und dann geht er durch und wisst ihr, was er nach fast jedem Vers zu ihnen sagt? Heuchler, 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 Heuchler. Vers 13, Vers 15, dann redet er von Blinden, von Narren und Blinden. Vers 16, Vers 17, Vers 19 von Blinden und dann geht es wieder. Vers 23, Heuchler. Vers 25, Heuchler. Vers 27, Heuchler. Vers 29, Heuchler. Und dann kommt es, der Höhepunkt. Vers 23, Schlangen. Schlangen. Wer ist die Schlange schlechthin? Das nennt sie Schlangenotterbrut. Sagt, wisst ihr, wer ihr seid? Wisst ihr, was Religiosität ist, was Religion ist? Das hat den Anschein der Gottesfurcht. Das ist der größte Götzendienst, den es gibt. Ich traue mich das fast nicht zu sagen. Aber ich glaube das. Dass heute, einem Sonntag, mehr Götzendienst betrieben wird als unter der ganzen Woche. Wenn Menschen sich aufmachen, um des Scheines willen, um der Selbstgerechtigkeit willen und sogenannten Gotteshäuser aufsuchen, sogenannten Dinge tun oder nicht tun, die man tun muss, damit man von den anderen als gläubig dasteht, Abendmahl gefeiert wird, ein Kelch genommen, das Brot gebrochen. Man macht das, damit man von den anderen als gläubig dasteht. Aber man macht es nicht vor Gott und für ihn, vor den Menschen und für sich selbst. Ich habe teilgenommen, habe mich heute aufgemacht, habe mir echt die Mühe gemacht, bin morgens aufgestanden. Also wenn das nicht zählt, echt an meinem freien Tag habe ich das echt gemacht. Ein Opfer gebracht. Schaut mal in Kapitel 23, Vers 27, was Jesus sagt. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll toter Gebeine und alle Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, nicht vor Gott, vor den Menschen sieht das gerecht aus. Von ihnen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das ist Religiosität, das ist Religion. Nach außen sieht das alles sehr fromm aus. Vor den Menschen scheint das als ein gläubiger Mann, eine gläubige Frau zu sein. Schließlich tut sie diese Dinge und lässt diese Dinge. Schließlich sagt sie diese Dinge und sagt diese Dinge nicht. Religion ist etwas, was mehr Schein als Sein ist. Da geht es mehr darum, was ich tue, als das, was ich bin. Jesus nennt das, sagt, von außen schön bemalte weiße Gräber, die sehen schön aus, aber innen stinkt es nach Tod. Keine Kraft, kein Leben. Gesetzlosigkeit ist das. Darf ich das Bild gebrauchen? Und deswegen sage ich das. Am Sonntag zieht man schöne Kleider an. Ich habe mir heute Mühe gegeben. Nur fast das Beste vielleicht. Da kommt noch die Hochzeit oder sonst was. Dann, da macht man sich noch schöner. Aber dann kommt man. Man singt Lieder. Man nimmt das Abendmahl. Aber im Herzen Hass, Neid, Unbußfertigkeit, unvergebene Sünden, perverse Gedanken. Aber wer sieht das schon, gell? Mehr Schein als Sein. Lass uns zu unserem Text gehen. Weil Jesus das aufgedeckt hat, dieses mehr Schein als Sein, haben sie ihn gehasst. Weil er es in einer Art und Weise aufgedeckt und sie bloßgestellt hat, wir werden das gleich sehen im Text, als er das bloßgestellt hat, öffentlich gemacht hat, wurden sie rasend vor Wut. Lukas schreibt, sie sind verrückt geworden vor Wut. Sie sind durchgedreht und wollten ihn töten dafür. Ich möchte diesen Abschnitt, diese 6 Verse unter 4 Gesichtspunkten betrachten, die uns helfen, den Inhalt zu heben. Ich möchte mit euch kurz die Bühne anschauen. So die Bühne des Geschehens, das ist der Vers 3. Das führt uns da hinein und zeigt uns, was was die Ausgangssituation ist. Das ist Vers 3. Dann möchte ich euch die Falle vorstellen, die die Pharisäer Jesus gestellt haben. Das ist Vers 3 habe ich gesagt. Vers 1, das ist die Bühne. Vers 2, das ist die Falle, die die Pharisäer Jesus gestellt haben. Eine Falle. Aber wer eine Falle gräbt, der fällt selbst hinein. Verse 3 bis 5, das sind die meisten Verse, und da steckt die Hauptbotschaft dieses Abschnitts. Da finden wir diese Überführung Jesu, die Bloßstellung ihrer falschen Religion. Verse 3 bis 5. Und am Ende sehen wir die Reaktion der Pharisäer. Und sie endet in einem Plan, einem Mordanschlag. Also die Bühne, die Falle, die Überführung und die Reaktion. Die vier Punkte. Unter diesen vier Punkten lasst uns gemeinsam diesen Text anschauen. Kapitel 3, Vers 1. So. Und er ging wieder in die Synagoge und er war dort, und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Hier sind wir beim Geschehen, bei der Bühne, die das Ganze vorbereitet, die das ganze Geschehen da uns vor Augen malt. Nach der Gewohnheit ging Jesus in die Synagogen. In Markus 1, Vers 39 heißt es, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu predigen, ich bin gekommen, um zu verkündigen. Und dann heißt es, Vers 39, und er ging und predigte in ihren Synagogen in den ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Jesus geht bewusst in die Synagogen. Liebe Geschwister, eigentlich ist das echt etwas Trauriges. Wisst ihr was? Dass an dem Ort, wo eigentlich Licht scheinen müsste, an dem Ort, wo Gottes Erkenntnis, an dem Ort, wo Ruhe, wahre Ruhe entstehen müsste, herrscht die tiefste Finsternis, dass Jesus jedes Mal, wenn er in die Synagogen geht, wisst ihr, was unter anderem macht? Dämonen austreibt. Ein Ort der Finsternis, nicht des Lichts. Wer das nachlesen möchte, in Offenbarung Kapitel 2, ich glaube Vers 9 und Kapitel 3, Vers 9, sagt Jesus, über diese Synagogen, das sind Synagogen Satans. So spricht er darüber. Und da sagt er, das sind Juden, sie nennen sich so, sind es aber nicht, sie lügen, sagt er. Die sind nicht die wahren Nachkommen Abrahams. Die sind nicht Söhne Gottes. Ihr Vater ist der Teufel, sagt er. Das ist hart. Wenn ich das sage, wisst ihr, warum sie ihn so gehasst haben? Warum sie ihn töten wollten? Aber Jesus sagt, das sind Orte, das sind Brutstätten des Teufels. Da werden Lehren verbreitet. Wisst ihr, von wem? Von Dämonen. 1. Timotheus, ganz kurz, 1. Timotheus Kapitel 4. Orte, Synagogen, denen die Schriftlesung getan wurde, in denen man sie gebetet hat, in Auslegungen und Gebete und die Psalmen gesungen haben, wo man denkt, das sind Gottesdienste, an den Sabbaten, an dem Tag der Ruhe, der Verherrlichung Gottes kamen sie und das hatte den Anschein gehabt des Gottesdienstes. Das war der größte Götzendienst, der betrieben worden ist. Kapitel 4, ab Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Sie werden Lehren nachgehen und der Paulus sagt, woher kommen sie? Das sind betrügerische Geister, das sind Dämonen, Handlanger des Teufels. Was werden sie lehren? Wie wird man sie erkennen? Und jetzt achtet man darauf. Was sagen die? Ja, hurt rum, fresst und sauft. Nein, schaut mal, was die sind. Durch die Heuchelei von Lügenrednern. Durch die Heuchelei. Was ist die Heuchelei? Die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Den Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und in der Wahrheit die Wahrheit erkennen. Woran zeigt sich eine Irrlehre? Seht ihr das? ihr dürft das nicht tun, dafür müsst ihr das tun, nicht heiraten, verboten, nicht essen, nicht trinken, nicht esst und trinkt und nicht essen, nicht trinken, achtet genau darauf. Selbstgerechtigkeit, wir nennen das unter Gesetzlichkeit. Betrügerische Geister. Jesus sucht diese Orte auf, liebe Geschwister. Jesus sucht diese Orte aus. Ich weiß nicht, ich würde sie meiden. Ich würde sie meiden. Jesus geht dahin. Warum? Weil er dazu berufen worden ist. Darum bin ich in diese Welt gekommen. Warum? Licht in die Finsternis zu bringen. Und wo, an welchen Orten? Ja, wo Finsternis ist. Und er geht in die Gotteshäuser. Wohin ging Paulus als erstes? In die Gotteshäuser. Und da herrscht am meisten Finsternis und Hass. In die Gotteshäuser. Wann tat er das? Am Sabbat. Ja, warum macht er denn das? Weiß er nicht, was das auslöst? Natürlich weiß er es. Ja, darum ging er auch dahin. Genau darum ging er dahin. Genau darum. Der Zeitpunkt, der Abschnitt Kapitel 2, 23 bis 28 ist eng verbunden mit Kapitel 3, 1 bis 6. Eigentlich alle drei Evangelisten schreiben und setzen sie hintereinander. Der gehört zusammen. Diese Abschnitte gehören zusammen. Diese Anklage, Jesus bricht den Sabbat. Und er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Jetzt kommt hier die Weiterentfaltung. Was daraus folgt, das ist der Hass und die Feindschaft gegenüber dem, der Herr des Sabbats ist. An dem Ort, an dem das meiste Licht sein müsste, ist die meiste Finsternis. Jetzt bekommen wir hier einen interessanten Hinweis. Fast schon beiläufig kriegen wir etwas mit, dass da ein Mensch war. Ich finde es interessant, das heißt ein Mensch einfach. Wir kriegen keinen Namen, wir wissen nicht mal einen Mann, dass ein Mann ist oder wer, aber einfach ein Mensch. Wir wissen aber eins, uns wird etwas gesagt, er hat eine verdorrte Hand. Er hat eine verdorrte Hand. Lass uns wirklich nur ganz kurz auf diese verdorrte Hand einen Blick werfen. Dieses Wort für verdorrte Hand beschreibt jetzt keinen Leprakranken oder einen Aussätzigen, dann dürfte er dort gar nicht sein. Das wäre nach ihrem Verständnis Unreinheit und Tabu. Diese verdorrte Hand, dieser Begriff umschreibt eigentlich eine tote Pflanze. Das heißt, wenn eine Pflanze kein Wasser mehr kriegt und irgendwann mal stirbt, dann verwelkt und in sich tot ist. Man kann mit ihr nichts anfangen. Das ist der Begriff. Wir könnten vielleicht umschreiben, seine Hand war verkrüppelt. Sie hatte keine Kraft, kein Leben in ihr. Er konnte mit der Hand nichts anfangen. Interessanterweise, Lukas, der ja ein Arzt war, beschreibt im Lukas-Evangelium, wenn er von Krankheiten spricht, gibt uns viel mehr Details, wie Matthäus viel mehr Finanzinformationen gibt, weil er ein Zöllner war. Das ist nur nebenbei. Und bei Lukas lesen wir, dass es seine rechte Hand war. Ich glaube, versteht ihr, warum Lukas sagt, seine rechte Hand? Wer ist von euch Rechtshänder? Andersrum, wer ist Linkshänder? Du auch, bitte. Oh. Mein Mitältesten was Neues gelernt. Auch Linkshänder. Es gibt mehr Rechtshänder als Linkshänder, richtig? Die Linkshänder sind besonders gesegnet. Das sind ganz besondere Menschen. Ich habe zwei in meiner Familie. Also in meiner engen Familie noch weit mehr. Aber der Punkt ist der. Die meisten sind Rechtshänder. Wenn er sagt, Lukas sagt Rechtshänder, dann sagt er, dass er hat seine Hand, mit der er seinen Lebensunterhalt verdient hat, war verdorrt. Mit der rechten Hand arbeitet man. Damals gab es keine Diktiercomputer oder irgendwo, wo man sagt, ja, okay, dann kann man halt anders sich helfen. Das heißt, derjenige, der mit seiner Hand nicht arbeiten konnte, war arm, bedürftig, angewiesen, hilflos. Es war ein bedürftiger Mensch, der auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Er konnte mit seiner Hand nichts anfangen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, diese Krankheit war nicht zum Tode, wie mein lieber Bruder das immer sagt. Nicht zum Tode, gut, dann überleben wir es. Das bedeutet, Jesus hätte rein theoretisch nicht in diesem Augenblick heilen brauchen, oder? Weil da ein Leben und auf dem Spiel stand. Er hätte das doch einfach nach dem Sonnenuntergang auch machen können, wie wir das schon gelesen haben. um nicht am Sabbat das zu tun, um ja kein Anstoß für die zu sein, ja kein Ärgernis. Warum? Warum immer die Konfrontation? Warum immer dieses Ärgern? Kommt, lasst uns in Liebe miteinander umgehen, das nicht, das tun oder das nicht tun. Hauptsache nicht einander zum Ärgernis werden. Jesus, du bist doch die Liebe in Person. Meide doch diese Orte. Meide doch diese Konfrontationen. Meide doch diese Heilungen am Sabbat. Warum musst du immer am Sabbat heilen? Das regt sie doch nur auf. Das ist doch zum Anstoß für sie. Ist doch lieblos von dir. Oder? Jesus heilt bewusst an diesem Tag. Er meidet nicht die Konfrontation. Nicht, dass er nicht die Liebe in Person war. Und nicht, dass er immer Konfrontation gesucht hat. Nein. Wisst ihr, wo er die Konfrontation gesucht hat? Wenn es um die Heuchelei ging, wenn es um die falsche Religion ging, wenn es um die Selbstgerechtigkeit ging, die die Menschen in die Hölle gebracht haben, da wurde es ernst. Und wie ernst, werden wir gleich sehen. Wie ernst. Oh Freunde, ich hätte in diesem Augenblick nicht gern in seine Augen geschaut. Jesus meidet keine Konfrontation. Also hier haben wir Sabbat, hier haben wir diesen einen Mann, der bedürftig ist, der wahrscheinlich ein Bettler ist, weil er seinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen kann. Das ist so die Bühne, das ist unsere Ausgangssituation. Geht mal mit mir in Vers 2. Und es lauerten auf ihn, Entschuldigung, und sie lauerten auf ihn, wer sind sie? Das sind die schriftgelehrten Pharisäer. Das ist die religiöse Führung. Das sind die, die sagen, was Gottes Wille ist, wie man sie lebt und was Gottes Frömmigkeit ist und wie man in den Himmel kommt. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Hier beginnt die Heuchelei und sie steigert sich bis Vers 6. Hier beginnt sie. Hier beginnt sie. Dieser arme Mensch, der mit der verdorrten Hand, sitzt da. Sie, die schriftgelehrten Pharisäer, sie wissen das. Sie kennen ihn gut. Und jetzt darf ich so sagen, sie missbrauchen ihn, um etwas zu tun. Überlegt mal, was ist ihr Plan? Sie wollen, dass Jesus den Sabbat bricht. Hä? Für was hielten sie sich? Für was kämpfen sie die ganze Zeit? Was beschuldigen sie Jesus? Du brichst den Sabbat, richtig? Aber was wollen sie? Dass Jesus den Sabbat bricht? Ja, warum denn? Um ihn anklagen zu können. War ihr wirklich echtes Anliegen, den Sabbat zu schützen? Ehrlich? Es heißt, sie lauerten auf ihn. Das heißt, sie wie eine Schlange. Wie ein Löwe im Versteck, wartet auf eine Gelegenheit, rauszuspringen und zuzubeißen. Sie haben das gelernt von ihrem Vater. Was sagt Petrus? Der gibt Acht, denn der Teufel sucht, er lauert, er sucht, wen er verschlingen kann. Das ist genau das. Sie lauern auf ihn, wann macht er endlich einen Fehler? Damit wir ihn anklagen können. Und jetzt, damit er aber auch den Fehler macht, wisst ihr, was sie machen? Sie wollen ihn dazu bringen, mit allen Mitteln wollen sie, dass er den Sabbat bricht. In Matthäus Kapitel 12, das ist die Parallelbegebenheit, stellen sie zuerst die Frage. Jesus kommt hinein, er beginnt ihn zu lehren und dann sagen sie, Jesus, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Das ist ihre Frage. Weißt du, wir haben hier einen Kranken. Was meinst du, darf man heilen? Sie lenken Jesu aufmerksam, nicht, dass er ihn nicht kannte, nicht, dass er nicht wusste, er wusste all das voraus, aber sie stellen ihm eine Falle. Ich will das andersrum sagen. Die sich als die Hüter des Gesetzes aufspielen, wollen, dass Jesus das Gesetz bricht, nach ihrem Verständnis. Versteht ihr das? Wenn das keine Heuchelei jetzt, in der Vorbereitung wissen Sie, wie oft ich das Wort falsch geschrieben habe. Und ich dachte, wie oft werde ich dann Heuchlerei sagen? Das ist Heuchelei. Merkt euch dieses Wort nicht, tut es nur nicht. Was für eine Verschlagenheit, was für eine Falschheit. Sie beobachten ihn genau. Sie liefen ihm hinterher, durch die Kornfelder liefen sie ihm hinterher. Sie schauten ganz genau auf jede Bewegung, auf jedes Wort, alles, was er sagte, alles, was er tut. Nur mit einem Ziel, nicht dafür zu sorgen, dass er es nicht tut, ihn zu erwischen, wenn er es tut. Sie, die Hüter des Gesetzes, haben kein Anliegen, das Gesetz zu schützen. Das ist Heuchelei. Tiefe Heuchelei. Nicht Schutz, sondern das Brechen. Das Brechen des Gesetzes. Das hatten sie im Sinn. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Lass uns weitergehen. Vers 3 bis 5. Hier kommen wir zum Höhepunkt. Hier kommen wir eigentlich zu der Hauptaussage des ganzen Abschnitts. Gewaltige Verse. Lasst mich ein paar Bemerkungen dazu machen. Lass uns nochmal kurz den Mann uns anschauen. Vers 3. Und er spricht zu den Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Sie lauerten, Lukas schreibt sogar, und weil er ihre Herzen kannte, weil er ganz genau wusste, was in ihnen vorging. Er weiß, welche Motive, er weiß, dass es eine Falle ist. Dann könnte Jesus sagen, okay, dann entziehe ich mich. Ich weiß, sie stellen mir gerade eine Falle, tschüss, Predigt beendet, geht hinaus. Sie wollen mit diesem Mann ihm eine Falle stellen. Und was macht Jesus? Er nimmt diesen Mann, stellt ihn in die Mitte, wie dieses eine kleine Kind aus Matthäus 18. Er nimmt den Mann, der für die Schriftgelehrte Pharisäer absolut egal ist. Jetzt ganz ehrlich, war ihr wirkliches Anliegen, diesem Mann zu helfen? Sahen sie seine Hand und sagten, oh Mann, der arme Kerl, der kann ja nicht arbeiten. Jesus, könntest du bitte ihn heilen? Er war ihnen absolut egal. Freunde, das ist Religion. Das ist Heuchelei. Hier geht es nicht um Menschen. Hier geht es um Regeln und Normen. Hier geht es nicht um Menschen. Es geht nicht um die Barmherzigkeit. Es geht nicht um die Liebe. Es geht nicht, dass ihnen geholfen werde. Hier geht es nur darum, ob Regeln gehalten werden oder nicht. Das ist Religion. Oh, geben wir Acht darauf, wie wir gegenüber anderen urteilen, nach unserem Verständnis, was richtig und falsch ist, und sie in ihrer Not und ihrer Bedürftigkeit abstempeln, in ihrer Not lassen, weil wir meinen, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist das Gesetz. Das ist falsch, das ist richtig. Ihnen ging es nicht um den Menschen, kein Stück Barmherzigkeit. Er war ihnen egal. Er war ihnen absolut egal. Keine Barmherzigkeit, keine Liebe, aber viel Selbstliebe. Das ist Religion, Selbstliebe, Selbstdarstellung. Nach außen, ich muss gut rüberkommen, auch wenn es auf die Kosten des anderen, geht. Das ist Religion. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 23. Das will ich lesen. Ich habe so vor, heute alle Verse zu behandeln. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 23. Geschwister, hört diese Worte, die sind so klar. Ich lese ab Vers 22. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch ist, nach den Geboten der lehrenden Menschen, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, ein einwilligen Gottesdienst und in Demut und nicht verschonen des Leibes, also dieses esse nicht, koste nicht, betaste nicht, schaue nicht. Und dann heißt es, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. All dieses Gehabe von Dingen tun und nicht tun, all dieses penible Halten von Regeln hat ein Ziel, damit ich mich gut fühle, wenn ich das einhalte, damit ich das Gefühl habe, ich bin ein guter Mensch. Hey, guck mal, heute Morgen habe ich stille Zeit gemacht. Heute habe ich gebetet. Heute habe ich Bibel gelesen, habe sogar 3 Kapitel geschafft. Ich habe einen Monat lang geschafft, jeden Morgen die Bibel zu lesen. Ich bin fast immer in den Gottesdienst gegangen. Hey, ich habe sogar echt gewagt, am Freitag in die Gebetsstunde zu gehen. Das hat ein Riesenopfer dargebracht. Das Langweiligste, was wir in unserer Gemeinde tun, habe ich gemacht. Und dann habe ich ein gutes Gefühl. So ein schlechter Christ bin ich doch gar nicht. Aber der Grund ist nicht, um Gott zu gefallen, weil mein Herz mich danach sehnt, diese Dinge zu tun, weil ich es liebe, im Wort Gottes zu lesen, weil ich weiß, dass es das Beste ist, für mich zu beten, weil ich Gott begegne, seine Herrlichkeit, ich erfahre seine Zuwendung zu mir. Das ist nicht die Motivation. Ich fühle mich gut. Ich habe es gemacht. Fleisch. Und Fleisch ist Religion. Lass uns mit großen Schritten weitergehen. Das Anliegen, diesen Mann zu heilen oder in Jesus auf ihn aufmerksam zu machen, war nicht ihre Barmherzigkeit und ihre Liebe für ihn. Es war, um Jesus eine Falle zu stellen. Ein anderer kurzer Gedanke zu diesem Mann, Anführungsstrichen. Hat dieser Mann Jesus gesucht? Kam er auf Jesus und sagte, oh Jesus, helf mir, heile mich. Er sitzt da, ich sag mal so, der hat keine Ahnung, was mit ihm geschieht. Er ist mittendrin in einer, wir wissen nicht mal viel von ihm. Er sitzt da, beobachtet das ganze Schauspiel, dann sagt Jesus zu ihm, Mann, komm, stell dich in die Mitte. Lass mich, hey, ihr streitet, ich habe damit nichts zu tun. Das ist eure Angelegenheit. Nee, ich kann mir vorstellen, zögernd geht er da in die Mitte, nichts ahnend. Hat er gesagt, oh Jesus, heile mich? Lesen wir etwas, weil er so an Jesus glaubte. Wisst ihr, was hier geschieht? Die Souveränität Gottes. Der Herr des Sabbats ist hier. Und ohne, dass der Mann es weiß, wird er zu einer Gegenstandslektion der Barmherzigkeit Gottes und der Herzenshärtigkeit der Pharisäer. Ohne, dass er ahnt, wird er zu einem herrlichen Werkzeug Gottes. Das ist souverän. Jesus ist souverän. Er ruft ihn in die Mitte. Er kommt in die Mitte. Und dann passiert Folgendes. Und er spricht zu ihnen, zu den schriftgelehrten Pharisäern, nicht zu dem Mann. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Ist es erlaubt, die Frage, ist es erlaubt am Sabbat, für den ihr anscheinend mich jetzt verklagen wollt, dass ich ihn breche, ist es erlaubt an diesem Tag, an diesem herrlichen Ruhetag Gottes, an dem Tag, an dem Gott verherrlicht werden soll, ist es an diesem Tag erlaubt, Gutes zu tun, das heißt Leben zu retten? Ist es erlaubt? Oder ist es erlaubt, an diesem Tag, an diesem herrlichen Tag, an dem Gottestag, ist es erlaubt, Böses zu tun, das heißt Leben zu töten? Ist es erlaubt? Ich will die Frage andersrum formulieren, die Jesus hier stellt. Was denkt ihr, ihr schriftgelehrten Pharisäer, die Kenner des Wortes Gottes? Ihr, die ihr das Volk unterweist und sagt, was in der Bibel steht und sagt, wie man es verstehen soll. Was sagt ihr? Was ehrt den Sabbat und Gott, der den Sabbat gegeben hat, mehr? Was macht ihn größer, wenn an diesem Tag Leben gerettet wird oder Leben getötet wird? Was gibt Gott mehr die Ehre? Was denkt ihr? Was ist mehr im Sinne dieses Tages? Was ist mehr im Sinne der Ruhe, die das repräsentiert? Was gibt Gott mehr Ehre? Das, was ich gleich tun werde, nämlich Leben retten, oder was ihr gleich tun werdet, nämlich mich töten wollen? Merkt ihr das? Was meint ihr? Verherrlicht Gott mehr? Was ich gleich tun werde oder was ihr gleich tun werdet? Was ist die Antwort? Sie schweigen. Ja, warum? Kennen Sie die Antwort nicht? Und ob? Und ob kennen Sie die Antwort? Nun, Sie wissen, wenn Sie jetzt antworten, dann schneiden Sie sich ins eigene Fleisch. Denn wenn Sie sagen, ja, es ist erlaubt, Gutes zu tun, was definitiv Fakt ist, ich werde euch gleich ein, zwei Stellen nur kurz lesen. Wenn Sie sagen, ja, es ist erlaubt, dann haben Sie keinen Anklagepunkt mehr für Jesus. Dann können Sie nicht sagen, ja, aber da tust du Unrecht. Und Ihr Anliegen war, ihn zu verklagen. Geben Sie recht, dass es Gott verherrlicht, an diesem Tag Gutes zu tun, können sie ihn nicht verklagen. Und die Leute werden fragen, ja, wo liegt das Problem? Wieso hasst ihr ihn so? Wenn er Gutes tut, wieso hasst ihr ihn so? Können sie nicht sagen. Also schweigen sie. Wenn sie sagen, nein, es ist nicht erlaubt, Böses zu tun, dann würden sie sich selbst beschuldigen, denn sie wollen gerade Böses tun, oder? Sie würden sich gerade selbst bloßstellen, dessen, dass sie gerade Gott verunehren und Jesus Gott verherrlicht. Also was machen sie? Schweigen. Aber wisst ihr was? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und ich glaube, dass sie genauso zu Wut und zu Raserei gebracht hat, denn in dem Moment, wisst ihr, was passiert, greift Jesus ihr Stolz an. Die stolzen schriftgelehrten Pharisäer hat er gerade mundtot gemacht. Das Volk sitzt da, ihre Jünger sitzen da und jetzt die auf alles eine Antwort haben, sie haben keine. Nicht, dass sie keine haben, so können sie aber nicht geben. Denn in dem Moment würden sie sich bloßstellen. Und wisst ihr, was dann passiert? Es demütigt sie so sehr, weil die Lehre des Volkes nicht antworten dürfen können. Das trifft ihr Stolz in Hochmut. Und der Hass kommt. Was müssen sie zumindest kennen? Darf ich euch das ein, zwei Stellen? Müsste reichen. Eigentlich müsste einer ihrer Lieblingspropheten müsste reichen. Jesaja, schlag mal mit mir kurz auf, Jesaja Kapitel 1. Gott klagt sein Volk an, Kapitel 1, Vers 3. Jesaja, Kapitel 1, Vers 3. Ein Rind kennt den Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat aber keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Sie haben kein Verständnis, wer ich bin. Sie kennen meinen Willen nicht. Sie verstehen meinen Willen nicht. Sie begreifen nicht, warum ich Dinge tue und wie ich es tue und für wen ich es tue. Sie haben keine Einsicht. Was sie aber haben, ist sture Religion. Schaut mal Kapitel 1 ab Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Israel wird bezeichnet als Sodom und Gomorra. Warum? Was soll ich mit der Menge an euren Schlachtopfern dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett von Mastkälbern satt. An dem Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um mein Angesicht zu erscheinen, das heißt, wenn ihr an den Sabbaten zu mir kommt oder an den Festen oder an den Gottesdiensten. Vers 12, um von meinem Angesicht zu erscheinen. Wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige, man kann auch übersetzen heuchlerische. Bringt nicht mehr heuchlerische Speisopfer. Das Räucherwerk, das sind die Gebete, ist mir ein Greuel. Ich will nicht hören auf das, was ihr da plappert. Neumond und Sabbat. Das Einberufen von Versammlungen. Das alles macht ihr. Ihr trefft euch an den Sabbaten. Ich will es nicht, weil ihr in einer Art und Weise das tut, wie es mir nicht wohlgefällt. Wisst ihr warum? Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Wenn Sünde in eurem Herzen da ist, aber ihr äußerlich schön in Form wart, ich ertrage es nicht. Die Gebete ertrage ich nicht. Die Lieder ertrage ich nicht. Die Opfer ertrage ich nicht. Das ist Heuchelei. Das ist nicht echt. Das ist so Schaustellen. Euch selbst, damit ihr euch gut für gut fühlt und sagt, das haben wir diesen Monat wieder getan, Abendmahl gefeiert. Aber Sünde und Rebellion und Hass. Liebe Geschwister, tut mir leid für den Einschub. Es gibt Schwestern und Brüder, die lieber über Jahre oder Monate oder Wochen, nein, Wochen nicht, über Jahre und Monate das Abendmahl nicht nehmen, weil sie Sünde in ihrem Leben wissen. Und statt das die Sünde zu lassen, lassen sie das Abendmahl. Ist das nicht Heuchelei? Was wäre besser? Was würde Jesus sagen? Was wäre besser? Das Abendmahl zu nehmen oder die Sünde zu lassen? Ja, das Abendmahl zu nehmen und die Sünde zu lassen. Wie fromm erscheint man dann, weil man aufgrund der Sünde so heilig ist, dass man das Abendmahl nicht nimmt? Das ist Heuchelei. Man toleriert die Sünde in seinem Leben und missachtet das Opfer Jesu Christi. Man lässt das Blut und den Leib an sich vorübergehen, das für diese Sünde gerade gegeben worden ist. Heuchelei. Sowas will ich nicht, sagt Gott. Vers 15. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, das machen wir nicht so arg, gell? Aber so, damals gab es auch schon solche. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Das ist der Punkt. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Jesus hat gefragt, was hat er gefragt? Was darf man? Gutes tun oder Böses tun am Sabbat? Darf man? Was darf man von den beiden? Was sagt Gott? Was darf man nicht? Böses tun. Hört auf, Böses zu tun am Sabbat. Was haben sie vor? Gutes? Das Gesetz und den Sabbat schützen. Jesus töten wollen sie, das ist böse. Aber dann meinen es für Gott zu tun, das ist Heuchelei. Das ist Gotteslästerung. Abgesehen davon, das ist Gott, der da ist. Und dann Vers 17. Lernt was? Gutes tun. Ich lasse es dabei. Wir können hier. Wer will Jesaja 58 lesen? Wer will Hosea 6 lesen? Hausaufgabe. Der Punkt ist, was ist Gottes Wille? Gutes tun. Was will Gott nicht? Böses tun. Das ist, was Jesus fragt. Sagt mir, ihr, die Schrift kennt, was steht? Unter anderem, was steht in Jesaja 1? Einer eurer Lieblingspropheten, was steht da? Was will Gott, dass am Sabbat geschieht? Glaubt ihr Gott, was verehrt Gott mehr? Das, was ich gleich tun werde oder das, was ihr gleich tun werdet? Was denkt ihr? Bloßes Schweigen. Wisst ihr warum? Bloßgestellt. Absolut bloßgestellt. In ihrem tiefen Stolz getroffen. Lesen wir weiter, Vers 5. Jetzt kommt, das ist in allen Evangelien ist es mit, neben der Austreibung, der Reinigung des Tempels ist mit das die eine der ernstesten Stellen, die Jesu Haltung gegenüber von Heuchelei und Sünde deutlich macht. Schaut mal, was da steht. Und er blickt auf sie umher im Zorn. Da muss ich mal schlucken, wenn ich das lese. Ich sehe immer meinen Namen da drin. Und er blickt auf sie umher im Zorn. Könnt ihr euch vorstellen, er sitzt da und jetzt geht er durch diese Synagoge und schaut jedem Einzelnen ins Auge. Zwei, je nachdem. Er guckt von Angesicht zu Angesicht jeden an. Aber nicht so. Und wie hat es dir gefallen? Er guckt sie an im Zorn. Ich sage, das ist der Moment, wo ich möchte nicht, dass Jesus mich so anschaut. Aber so schaut Jesus auf Heuchelei. Mit Zorn. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie die Blicke abwandten? Wie sie dann so da saßen, bloß nicht in seine Augen schauen? Weil sie ihn da gesehen haben. Oder weil er durch sie hindurch geschaut hat. Und gesehen hat, was in ihrem Herzen ist. Sie mögen fromm erscheinen, aber in ihrem Herzen voller Tod und Gestank und Gesetzlosigkeit. Das sah er. Und das machte ihn zornig. Wisst ihr, was ihn wirklich zornig macht? Diese Kaltherzigkeit, diese Unbarmherzigkeit, dieses heuchlerische Gehabe, das macht ihn zornig. Die Bibel beschreibt den Zorn so, dass es wie so Nasenschnaufen. Kennt ihr so einen Stier? Und dann kommt er. Das ist das Bild. Da willst du nicht davor stehen. Und zugleich tief betrübt, voller Trauer. Betrübt über was? Über die Verhärtung ihres Herzens. Ihre Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit, ihre Selbstgerechtigkeit, ihr Stolz treibt ihn zum Zorn. Aber ihre Verhärtung des Herzens, das heißt ihre Blindheit, die Finsternis, die Unmöglichkeit, Dinge zu erkennen, weil sie dahin gegeben sind, in die Finsternis, das macht ihn traurig. Mitleid. Weil er weiß, was es mit, sieht, was es mit ihnen macht. Weil er weiß, woher das kommt. Wer sie dazu bringt. Mitleid. Das ist unser Herr. Voller Gnade und Wahrheit. Und dann spricht er zu den Menschen, da taucht er immer wieder auf, gell? Der arme Kerl steht da. Und dann spricht er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Ich glaube, wenn er vorher zögerlich in die Mitte ging, jetzt hat er sich schnell rausgestreckt. Nachdem er gesehen hat, wie Jesus da geguckt hat, war sie so. War Kraft drin. Denn in dem Moment, wo er so gemacht hat, wurde sie wiederhergestellt. Markus beschreibt jetzt nicht, und dann begannen die Sehnen und die Muskeln. Und das ist unwichtig. In einem Augenblick wiederhergestellt. Das Wunder ist nicht das Entscheidende. Und das Wunder steht ja auch nicht im Augenblick, sondern das, was Jesus jetzt tut. Liebe Geschwister, jetzt geschieht das Wunder vor ihren Augen. Jetzt erleben sie, Leben wird gegeben. Tote Hand wird lebendig. Und jetzt, spätestens doch jetzt, in dem Wissen, was der Wille Gottes ist, Gutes zu tun. Spätestens jetzt müsste man doch rein theoretisch sagen, okay, irgendwas passiert hier. Irgendwas Großes passiert hier. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt in diesem Augenblick, versucht man wenigstens ein bisschen euch da in diese Situation hineinzuversetzen. Stellt euch vor, ihr sitzt jetzt in dieser Synagoge. Was glaubt ihr, was da geschah? Was für ein Geflüstere, vielleicht was für ein Staunen, vielleicht was für ein Jubel, vielleicht ein Gerede, die drehen da durch. Was passiert hier? Spätestens jetzt ist die Kraft des Evangeliums sichtbar gewesen und geworden. Was müsste passieren in den Herzen dieser? Lagen wir falsch? Vielleicht ist es doch er? Haben wir falsch verstanden? Vielleicht müssen wir nochmal Jesaja lesen. Irgendetwas von dem? Keine Bereitschaft, überhaupt keine Bereitschaft, nur an Gedanken zu verwenden, man könnte ja falsch liegen. Das ist Religion. Es könnte ja sein, dass ich falsch denke. Keine Bereitschaft. Wisst ihr stattdessen was? Feindschaft. Schaut euch die Reaktion Vers 6 und ich komme zum Schluss. Ich ereifere mich ein bisschen zu arg, gell? Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht zu arg angegriffen oder erschreckt von mir. Puh. Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Was ist die Reaktion? Umbringen. Keine Buße, keine Einsicht, kein Umdenken, kein wenigstens ein bisschen Hinterfragen, nichts. Absolute Opposition, so dagegen. Das ist das Traurigste, was es gibt, das ist Verhärtung. Und das ist traurig, Verhärtung. Sie können es nicht mal sehen. Und unbewusst werden sie zu Werkzeugen und Handlangern des Teufels. Ist das nicht traurig? Sie meinen, Gott einen Dienst zu tun und merken nicht, dass sie für den Gott dieser Welt einen Dienst tun. Ist das nicht traurig? Hier kommt aber noch ein Punkt. Das ist jetzt der Höhepunkt der Heuchelei. Schaut euch den Vers 6 an. Das ist der Höhepunkt der ganzen Heuchelei. Wen suchen sie? Wen suchen sie, um Jesus umbringen zu können? Die Herodianer. Wisst ihr, wer sie sind? Diese Nachfolger oder Jünger oder Befürworter? der Könige, der Söhne des Herodes. Herodes der Große, der Kindermörder, ist kein Jude gewesen, Edomiter gewesen. Durch die Macht und die politische Intrigen und den Einfluss durch Rom hat er den Thron in Jerusalem bekommen und hat ihn mit harter Hand und mit viel Blut und Brutalität verteidigt. Er hat so viel getan, dass er einigermaßen Akzeptanz bekam in dem Volk, hat den Tempel renoviert, um Gunst zu bekommen, hat aber genauso viel getan, um Hass bei denen zu haben. Aber hat so viel Frömmigkeit an den Tag gelegt, als kein Jude, dass er nicht da ein ganzes Volk auf sich aufbringen wird. Als er gestorben war, wurde das Reich zerteilt. 4 seiner Söhne bekamen Gebiete. Jerusalem blieb unter römischer Herrschaft. Pilatus, der Statthalter, war da. Das haben sie sich für sich behalten. Und die Könige, die Söhne des Herodes haben da geherrscht. Der Punkt ist jetzt der, die Nachfolger von Herodes oder die Herodianer, das waren diejenigen, die mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut hatten. Sie haben die griechische Philosophie übernommen. Sie haben haben mit den Römern Pakte geschlossen. Es ging um Politik, es ging um Intrigen. Die haben nichts mit dem Glauben Israels in diesem Sinne am Hut gehabt. Sie haben die Moral und Ethik, all das eines der griechischen Philosophie übernommen. Und ihr wisst, wie sie war. War sie gotteswürdig? Die Juden hassten sie eigentlich. Das kommt, eigentlich waren sie stinkefeind. Eigentlich konnten sie nicht miteinander, weil sie gegen Israel, nach ihrem Verständnis, gegen das Gesetz, nach ihrem Verständnis, gegen Gott waren. Wenn jemand den Sabbat gebrochen hat, nach ihrem Verständnis, wenn jemand gegen Gott war, wisst ihr wer? Die Herodianer. Mit wem schließen sie einen Pakt? Sie beschuldigen Jesus, er bricht das Gesetz. Er sagt, ich breche es nicht, ihr tut's. Dann gehen sie zu denen, die das Gesetz brechen und bringen sie dazu auf, ihn zu töten. Ist das nicht heuchlerisch? Das ist der Höhepunkt der ganzen Heuchelei hier. Jedes Mittel ist recht. Darf ich so sagen, Feinde werden zu Freunde, wenn es um das Evangelium geht. Da werden Pakte geschlossen. Ein Pakt, da werden Ratschlüsse, da werden Intrigen geschürt, da werden Verschwörungen zusammengebracht. Menschen, die sich eigentlich da saßen und jahrelang sich feindlich gegenüber waren, weil sie miteinander nicht konnten, auf einmal werden sie zu Freunden. Schaut euch das an bei Jesus. Herodes, Agrippa, glaube ich, und Pilatus. Und dann heißt es, ab dem Tag wurden sie Freunde. Schaut euch Pharisäer und Sadduzäer, sie hassten sich. Als gegen Paulus ging, verbündeten sich. Kennen wir selbst nicht sowas? Wenn es um das Evangelium geht, dann tun sich Feinde zusammen. Hauptsache, das Evangelium zu zerstören. Feinde des Evangeliums. Lasst uns Buße tun, da wo wir das, was wir für unseren Glauben halten, für das, was wir als unsere Gerechtigkeit verstehen, wo es mehr darum geht, selbstgerecht zu sein, nach außen hin etwas zu sein und vielleicht sogar ein Feind des Evangeliums zu werden. Lasst uns in einer würdigen Art und Weise heute das Abendmahl nehmen, indem wir uns demütigen und das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Amen.